Als ich den Bibeltext gelesen habe, den ich heute auslegen darf, habe ich gedacht, oh Mann, was sagst du dazu? Jesus, das werdet ihr später dann hören, sagt nämlich gar nicht viel in diesem Text. Und ich habe auch überhaupt nicht irgendeine Art von Lehre gesehen, die wichtig wäre für uns heute Morgen. Bis ich zu der Frage gekommen bin, den die Schriftgelehrten und Pharisäer ihm stellen. In welcher Vollmacht machst du das? Das war dann für mich der Schlüssel. Wir heute als Christen, wenn ich dich frage, wer ist deine Autorität in deinem Leben, was würdest du wohl sagen? Jesus Christus, danke dafür. Er ist unsere Autorität. Wenn du heute einen Ungläubigen fragst, wer ist deine Autorität in deinem Leben? Die häufigste Antwort, die du hören wirst, ich selbst. Ich bestimme mein Leben, wohin ich gehen möchte. Vielleicht gibt es Vorbilder im Fußball, im Sport, in der Musik. Aber wer ist die Autorität? Und darum wird es heute Morgen gehen. Wir haben schon gehört in der Einleitung die Szene im Tempel, als Jesus noch ein Kind war. Er saß mitten unter den Schriftgelehrten und sie waren alle ganz erstaunt über das, was er gesagt hat, über seine Antworten, über seinen Verstand. Und schon damals war den Leuten klar, das ist kein gewöhnliches Kind. Er spricht mit Autorität. Er kennt die Schrift. Und, das haben wir bei der Antwort gegenüber seiner Mutter gesehen, er weiß, wer sein Vater im Himmel ist. Er kennt ihn. Er hat selbst gesagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Wir befinden uns jetzt in dem Abschnitt in Lukas 20, ja, in der sogenannten K-Woche. Das heißt, es ist die letzte Woche vor seinem Tod und er wird noch mehrmals herausgefordert. Sie wollen ihn überführen, damit sie ihn endlich umbringen können, damit sie einen festen Grund haben, um ihn letztendlich dann auch ans Kreuz zu schlagen. Letzten Sonntag in der Predigt von Friedemann haben wir gehört, wie Jesus wieder in den Tempel ging und dort mit göttlicher Vollmacht so richtig aufgeräumt hat, gründlich. Er hat sich eine Geißel aus Stricken gemacht und trieb die Verkäufer alle aus dem Tempel, ohne vorher irgendjemand zu fragen. Ich stelle mir das schwierig vor. Wir wissen, da gibt es den Vorhof, das ist wie ein Markt. Und wie kann eine Person wirklich so in so einer Autorität und Vollmacht wirken, dass er diesen ganzen Markt sprengt. Er hat sie alle hinausgetrieben. Er ging nicht zuvor zu der Leitung des Tempels, um irgendeine Genehmigung dafür zu holen. Er hat den Sanhedrin, die ältesten Sadduzäer oder Herodianer, nicht um Erlaubnis gefragt. Er handelte einfach, weil er wusste, was richtig ist. Und die Tempelreinigung, das war natürlich eine massive Provokation für die jüdischen Führer. Jesus hat zuvor schon ihre Lehren immer wieder in Frage gestellt und sie auch als Heuchler vorm Volk öffentlich entlarvt. Und jetzt ist er auch richtig körperlich aktiv geworden. Er hat es einfach getan. Er hatte vor sich keinen Rabbi als Mentor, der ihn motiviert hat. Er hat keinerlei Erlaubnis gehabt. Und für die Führer des religiösen Systems in Israel war dieses selbstbewusste, unangemeldete Handeln ungeheuerlich. Und deswegen, so berichtet die Schrift auch, wollten sie ihn töten. Wenn wir uns mal erinnern, Jesus hat oft Dinge getan, die gegen die allgemeine religiöse Ordnung seiner Zeit gingen. Er hat sich überhaupt nicht darüber gekümmert, was andere über ihn gedacht haben. Ihm war nicht wichtig, ob das, was er tat, den Erwartungen der religiösen Führer entsprach oder ob das Richtige war, was das Volk gedacht hat. Er tat allein das, was er als richtig erkannte. Und wenn wir uns an die Bergpredigt zurückerinnern, haben wir gesehen, schon damals hat er die falschen religiösen Vorstellungen seiner Zeit aufgedeckt. Er hat gezeigt, dass es nicht um äußere Regeln oder Traditionen geht, sondern um das Herz des Menschen. Und am Ende der Bergpredigt, in Matthäus 7 zum Beispiel, rief er die Menschen dazu auf, den schmalen Weg, der zum Vaterhaus führt, zu gehen. Für religiöse Juden damals war es schockierend, was er gesagt hat. Denn er hat fast alles in Frage gestellt, was sie für heilig fanden. Ihr Spenden, das Fasten, ihre Gebete, die Praxis des Opferns, ja, ihre religiöse Selbstsicherheit. Jesus stellte mit seiner Lehre die gesamte religiöse Struktur des Judentums in Frage. Und er sprach dabei mit einer Vollmacht. Und das war für viele eine Provokation. Er hat es einfach getan, ohne sich auf irgendeine äußere Autorität zu berufen, außer auf eine, auf die des Vaters im Himmel. Wir lesen auch, dass die Zuhörer immer beeindruckt waren. Wir haben auch schon mehrfach gehört, dass sie sagten, er spricht mit Vollmacht. Das war damals etwas Neues, denn sie waren gewohnt, dass ihre Lehrer sich auf andere beriefen. Und das tun die Juden heute noch. Sie berufen sich auf frühere Rabbiner, auf religiöse Autoritäten, die die Schrift ausgelegt haben. Aber Jesus war völlig anders. Er zitierte nicht einfach andere. Er sprach als jemand, der selbst Autorität hat. Und genau das, das macht ihn so besonders. Er war seine eigene Autorität. Er sprach prophetisch. Er sprach wahrhaftig. Er legte das Alte Testament richtig aus. Er sprach das wahre Wort Gottes. Er vergab sogar Sünden. Er heilte Kranke und er erweckte Tote zum Leben. Er trieb auch Dämonen aus und er tat all das, ohne bei irgendjemand die Erlaubnis dafür einzuholen. Welch ein Skandal. Er hat dieses ganze religiöse System, in das er hineingeboren war, so behandelt, als hätte es für ihn überhaupt keine Bedeutung. Es war ihm völlig egal, was der Sanhedrin oder die Hohepriester oder all die religiösen Räte dachten. Und die öffentliche Meinung, sie interessierte ihn nicht. Er orientierte sich eben nicht an Priestern, Rabbinern, Schriftgelehrten, Theologen, dem Opfersystem oder dem Tempelbetrieb. Es war aufgebaut wie eine Pyramide. All das hatte überhaupt keinen Einfluss auf sein Leben, auf seine Lehre oder auf das, was er getan hat. Im Gegenteil, er griff dieses System mit voller Härte an. Man muss verstehen, wie extrem die Feindseligkeit gegenüber Jesus zu diesem Zeitpunkt, kurz vor seinem Tod, war. Er stellte nicht nur die Lehre in Frage, er entlarvte die religiösen Führer öffentlich als Heuchler. Wenn wir uns diese Führer anschauen, sie lebten für die öffentliche Anerkennung. Sie trugen lange Gewänder, sie banden sich Quasten daran, um dass die Leute ihre Heiligkeit erkannten. Sie fasteten öffentlich mit ernster Miene. Sie gaben auch ihre Spenden so, dass es alle bemerkten, als wollten sie es vor sich her herausposaunen. Jesus hat diese Selbstdarstellung immer wieder kritisiert, mit sehr scharfen Worten. Wir haben auch gehört, dass sie nach den Ehrenplätzen in den hohen Rängen strebten. Sie wollten Meister, Lehrer oder Vater genannt werden. Das hat ihnen unheimlich geschmeichelt. Diese Menschen, die wollten sich nur selbst in den Mittelpunkt stellen und sich dabei über die anderen erheben. Jesus ließ sich davon nicht beeindrucken. Im Gegenteil, er schenkte ihnen keinerlei Beachtung. Und das war das Schlimmste für sie. Für Jesus hatten sie keinen Platz in Gottes Plan. Sie gehörten weder zum Reich Gottes noch zum wahren Volk Gottes. Denn ihr Denken und Handeln war losgelöst von dem, was Gott, dem Herrn, wirklich wichtig war. Es gibt für die meisten Menschen kaum etwas schwerer zu Ertragendes, als bedeutungslos zu sein. Und ganz besonders dann, wenn man davon überzeugt ist, ich bin wichtig. All das zusammengenommen, was Jesus aus ihrer Sicht getan hat, hat in ihnen Wut erzeugt. Und diese Wut, die ist so gewachsen, dass sie in Hass auf Jesus umgeschlagen ist. Sie konnten es nicht ertragen, dass jemand ihren falschen Gottesdienst und ihre heuchlerische Frömmigkeit entlarvt hat. Und so kommt es dazu, dass sie ihn zur Rede stellen und ihn dabei vor dem ganzen Volk entlarven wollen, um ihn anzuklagen. Ich lese uns Lukas 20, die Verse 1 bis 8, die heutige Predigt. Die Frage nach der Vollmacht Jesu. Es geschah aber an einem jener Tage, als er das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium verkündigte, da traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten samt den Ältesten herzu und redeten mit ihm und sprachen: Sage uns, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Auch ich will euch ein Wort fragen. So sagt mir, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Da überlegten sie bei sich selbst und sprachen: Wenn wir sagen vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, so wird das ganze Volk uns steinigen, denn es ist überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Und sie antworteten, sie wüssten nicht woher. Da sprach Jesus zu ihnen: Ich sage euch auch nicht, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Ich habe zwei Punkte, über die ich heute Morgen sprechen möchte. Der erste Punkt, die Konfrontation mit Jesus, und der zweite Punkt, die Verurteilung durch Jesus. Zum ersten Punkt, die Konfrontation. Im Vers 1 kommt Lukas darauf zurück, dass Jesus beginnt, in dem von ihm gereinigten Tempel zu lehren. Er hat all die Verkäufer, die Lügner, die Betrüger, aber auch die falschen Lehrer, die Hochstapler hinausgeworfen. Jetzt ist noch einmal Zeit für Wahrheit im Tempel. Es ist Zeit für ihn als Gottes wahren Lehrer, Gottes wahres Wort, Gottes wahres Evangelium, das gekommen ist zur Rettung. Es ist einfach Zeit nochmal für die gute Nachricht. Und so kommt er sprichwörtlich in sein Eigentum, den Tempel, dem Ort, wo die Herrlichkeit Gottes sichtbar unter den Menschen wohnen möchte. Aber sie erkannten ihn nicht, das lesen wir schon im Johannes Kapitel 1. Und er wird zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Wenn wir die Verse davor anschauen, die zwei Verse in Lukas 19, 47 bis 48, steht da: Tag für Tag lehrte Jesus im Tempel, und das bezieht sich auf diese eine Woche vor seinem Tod. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten jedoch, sowie die anderen führenden Männer des Volkes, suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu beseitigen. Aber sie fanden nicht, wie sie es anfangen sollten, denn das ganze Volk hing an ihm und ließ sich keines seiner Worte entgehen. Sie versuchten es noch mehrfach, es kommt in den nächsten Wochen noch. Aber sie haben nichts gefunden. Sie wollten was finden, sie fanden es nicht. Und sie fürchteten das Volk, das an ihm hing. Lukas überliefert hier uns, dass Jesus das Volk lehrte. Und ich habe mir die Frage gestellt, ja, was lehrte er sie? Worum ging es denn in seiner Botschaft? Wahrscheinlich um dasselbe, worum es immer wieder ging. Er sprach über das Reich Gottes. Es ging nicht um Politik, es ging nicht um Wirtschaft, es ging nicht um gesellschaftliche Erwartungen oder den Umgang miteinander, sondern um das, worum es wirklich ging, ums Reich Gottes. Er ist auch nicht darauf eingegangen, was das Volk vielleicht von ihm hören wollte. Jesus sprach wahrscheinlich über die Sünde, über die zerstörerische Macht und die Sinnlosigkeit einer Religion, die Sünde von sich aus nicht überwinden kann. Dabei hat er sicherlich auch das kommende Gericht angesprochen. Es ist eine unausweichliche Realität in Gottes Gerechtigkeit und auch über die Hölle. Wahrscheinlich sprach er auch darüber, dass sich niemand aus eigener Kraft retten kann. Es ging bestimmt auch über Demut und geistliche Armut, Zerbrochenheit und ein bußfertiges Herz. Und auch über Gottes Liebe zu dem Menschen. Gottes großes, barmherziges Herz für Sünder. Er sprach sicherlich über die Möglichkeit, die es gibt, Frieden mit Gott zu haben, Teil seines Reichs zu werden und ewiges Leben zu empfangen. Eine Hoffnung auf die Herrlichkeit für uns Menschen. Er sprach über die Torheit falscher Gebete, über leeres Wiederholen, von religiösen Ritualen, die eigentlich nur zur Schau dienten. Er warnte davor, sich durch menschliche Anerkennung zufrieden zu geben. Vermutlich sprach er auch über falsche Demut und geistlichen Stolz und auch über die Kosten der Nachfolge, wie in Lukas 9, Vers 23. Zu allen sagte Jesus, wer mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen, täglich sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und dann in der Nachfolge geht es auch um Verfolgung, über das Leiden derer, die sich mit ihm und dem, was er war und dem, was er tat, identifizierten. Er hat die Schrift ausgelegt. Er sprach über Ehrlichkeit, Vergebung, wahre himmlische Reichtümer, Glauben, Gnade, Barmherzigkeit. All das gehörte doch in den Jahren seines Dienstes zu seiner Verkündigung, zur guten Botschaft, dem Evangelium. Er sprach über alles, was mit Erlösung zu tun hat. Und die Menschen, sie hörten ihm zu. Wir lesen, sie hingen an ihm. Wir wissen aber auch, die religiösen Führer waren da, sie waren anwesend. Und sie konnten es nicht ertragen, ihn so reden zu hören. Sie suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu überlisten, zu fangen. Aber sie hatten große Schwierigkeiten, denn Jesus, der hat sich nicht so einfach überführen lassen. Ihre Wut war groß. Und jetzt in Vers 1 werden sie nochmal aktiv und stellen Jesus zur Rede. Und da steht, eigentlich in Vers 2, und sie redeten mit ihm und sprachen, sage uns, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Das griechische Verb Epistemi, was hier in Vers 1 steht, mit sie redet, also sie traten an ihn heran, sie redeten mit ihm, das bedeutet, sich auf jemanden stürzen, angreifen, über jemanden herfallen. Sie konnten es einfach nicht mehr ertragen. Sie hatten so eine große Empörung in sich, sie konnten es nicht verbergen. Und jetzt versuchen sie sich aber zu beherrschen und stellen eine scheinbar harmlose Frage. Aber diese scheinbar harmlose Frage hat das verdeckt, was in ihren Herzen war. Dass sie nämlich in Wirklichkeit voller Wut auf ihn waren. Und jetzt genau hier beginnt diese Konfrontation mit Jesus. Was daran besonders auffällt, das kann man auch in den Paralleltexten lesen, es waren verschiedene Gruppen, die da Jesus zur Frage stellten. Es waren Sadduzäer, Pharisäer und Herodianer. Das waren Gruppen mit sehr unterschiedlichen Ansichten. Aber in einem Punkt waren sie sich einig. Sie alle wollten Jesus weghaben, ihn töten. Das gesamte religiöse Establishment war vereint in dieser Ablehnung des Messias. Wenn das nicht zeigt, wie weit sich das Judentum von ihrem eigenen Gott entfernt hatte, was dann? Sie waren sich über vieles uneinig, aber in einem Punkt waren sie sich einig. Jesus muss sterben. Und das ist auch eine wichtige Lektion für uns heute. Wenn viele Religionen sich so sehr voneinander unterscheiden, in einem sind sie alle eins, in der Gegnerschaft zum Evangelium Jesu Christi. Die Juden damals lebten in einer Zeit, in der Autorität eine ganz enorme Rolle spielte, sowohl im Geistlichen als auch im Weltlichen. Es gab eine Rangordnung. Ich würde sogar sagen, es gab eine Hackordnung von ganz oben nach ganz unten. Der hohe Priester stand ganz oben. Dann kamen weitere Ranghohe und man handelte nur, wenn man die Autorität dazu besaß. Man hat sich das nicht getraut, anders zu handeln. Jedenfalls waren sie sich einig, dieser Mann, Jesus Christus, der ist gefährlich. Er tut Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Und er ignoriert unsere Autorität. Und deshalb entschieden sie ihn, mit einer Frage zur Rede zu stellen. Eine Frage, die ihre Ablehnung hinter einem religiösen Vorwand verbarg. Und sie glaubten, das Volk würde diese Frage nachvollziehen können. Und so sagten sie zu ihm, sag uns, mit welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Klammer auf, von uns hast du diese Vollmacht nicht. Was waren diese Dinge? Ich denke, zum einen war das dieser triumphale Einzug nach Jerusalem, seine Offenbarung, dass er der Messias ist und dann ganz besonders die Reinigung des Tempels. Und jetzt, dass er dort ist und wie selbstverständlich lehrt, ohne Ordination. Im Tempel durfte man nämlich nicht ohne vorherige Erlaubnis des Sanhedrins lehren. Manche denken vielleicht bei der Frage, mit welcher Vollmacht tust du dies, auch an die Wunder und die Heilungen, die er getan hat. Doch was die Situation wirklich eskalieren ließ, war die Tempelreinigung. Wie konnte es Jesus wagen, diesen Ort, ihren Ort, einfach zu übernehmen? Mit welcher Vollmacht? Jeder wusste doch, dass es Regeln gab, dass es Autoritäten gab, die man befragen musste. Und sie wussten, dass Jesus sich bereits gotteslästerlich auf Gott im Himmel berufen hat. Johannes 6, Vers 38. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Aufgrund solcher Aussagen hofften sie, er würde das jetzt öffentlich bestätigen im Tempel, dass er sich für den Sohn Gottes hält. Dann hätten sie ihn als Gotteslästerer verurteilen und sofort steinigen können. Auf diese Frage hin hätte ich eigentlich eine Antwort von Jesus erwartet. Ich bin so ein Mensch. Ich versuche dann immer alles gleich zu erklären. Aber Jesus handelt hier ganz anders, als ich es erwarte. Seine Antwort ist eine Gegenfrage. Das war damals gar nicht so unüblich. Das war bei den Rabbinern sogar ein bestimmter Stil. Er antwortet mit einer Gegenfrage, nicht um ihnen auszuweichen, sondern er wollte ihre Heuchelei bloßstellen. Denn er kannte ihr Herz. So antwortet er mit einer Frage. Er sprach zu ihnen, ich will euch auch ein Wort fragen. So sagt mir, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder vom Menschen? Jetzt zwingt er sie, sich selbst zu offenbaren, als die Lehrer Israels, die doch keine Antwort haben. Denn seine Frage zielt auch auf Autorität hin, auf Autorität von Johannes dem Täufer. Und mit der Taufe meint Jesus nicht nur das Ritual, sondern eigentlich den gesamten Dienst des Johannes. Denn seine Aufgabe war ja nicht nur primär Buße zu predigen und umzukehren oder zu taufen, sondern er hatte selbst immer wieder von sich gesagt, ich bin da, um den Weg für den Messias zu bereiten. Er sollte das Volk auf Jesus vorbereiten. Markus beginnt sein Evangelium genau mit der Beschreibung. Johannes ist der von Jesaja angekündigte Bote, der den Weg des Herrn bereitet. Seine Autorität war göttlich, von Gott gegeben, nicht menschlich. Johannes hat es selbst in Johannes 3, Vers 27 gesagt, ein Mensch kann nichts empfangen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Und als Jesus sich dann von Johannes taufen ließ, wissen wir, öffnete sich der Himmel, der Geist Gottes kam herab und eine Stimme sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Von daher hat Jesus seine Autorität bekommen und das Volk hat es gehört. Jesus bringt mit dieser Frage seine Gegner in eine Zwickmühle. Wenn sie zugeben, dass Johannes von Gott gesandt war, müssen sie auch anerkennen, dass Jesus von Gott kommt. Denn Johannes hat ja den Weg für ihn vorbereitet. Er hat ja bezeugt, seht das Lamm Gottes. Wenn sie ihm jetzt die Antwort geben, wenn sie Jesus jetzt die Antwort geben, würden sie eigentlich ihre eigene Frage damit beantworten. Und somit stellt sie Jesus quasi schachmatt. Und wie reagieren sie darauf? Wir haben das in den Versen 31 bis 33 bereits gelesen. Sie beraten sich miteinander. Wie so ein paar Kinder, die sich jetzt da zusammenstellen und Jesus steht daneben. Sie wollen die Wahrheit nicht anerkennen. Sie wägen die Konsequenzen ihrer Antwort ab und sagen sich, wenn wir sagen, Johannes war von Gott gesandt, wird Jesus fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Und wenn wir sagen, Johannes war nur ein Mensch, wird das Volk gegen uns sein, denn alle halten ihn doch für einen Propheten. Sie kannten die Wahrheit, aber sie wollten sich ihr nicht stellen. Sie haben stattdessen einen Ausweg gesucht, der ihnen keine Nachteile bringt. Ihre Überlegungen drehten sich nicht um die Frage, was tatsächlich Wahrheit ist, sondern was ihnen nützt. Und das zeigt und offenbart ihr dunkles, boshaftes Herz. Sie wissen, wenn Johannes von Gott gesandt war, dann ist auch Jesus von Gott gesandt. Und das würde bedeuten, dass wir uns seiner Autorität unterwerfen müssen. Und dazu sind wir nicht bereit. Hinzu kommt die Angst vor dem Volk. Jesus befindet sich zur Zeit des Pascha-Fests hier im Tempel. Viele Menschen aus ganz Israel sind anwesend und sie wissen, wenn sie jetzt öffentlich sagen, Johannes ist nicht von Gott gesandt, riskieren sie einen Aufstand, denn das Volk verehrt den Johannes. Es war überzeugt, dass er ein Prophet war. Also entscheiden sie sich für eine scheinbar kluge Antwort und sie sagen, wir wissen es nicht. Diese Antwort war eine Lüge. Sie wissen es sehr wohl. Sie stellen sich unwissend, um sich aus dieser Zwickmühle zu befreien. Aber mit der Antwort offenbaren sie nicht ihre Unwissenheit, sondern ihren Unglauben. Sie lehnen die Wahrheit ab, obwohl sie das schon lange wissen, wer dieser Jesus ist. Sie bringen damit Schande über sich selbst. Denn gerade sie, der Sanhedrin, hätte es wissen müssen. Er war doch die geistliche Autorität im Volk. Und wenn die oberste geistliche Autorität nicht weiß, ob Johannes von Gott gesandt war oder nicht, wer denn dann? Jesus reagiert entsprechend. Er sagt, dann sage ich euch auch nicht, mit welcher Vollmacht ich dies tue. Er gibt ihnen keine direkte Antwort, weil sie sich ihrer Verantwortung entziehen. In Wahrheit hat Jesus ihnen schon längst eine Antwort gegeben. Durch seine Frage. Sie kannten die Antwort, aber sie wollten sie nicht akzeptieren. Und wo Menschen sich bewusst der göttlichen Vollmacht Jesu verschließen, verschließt sich irgendwann Jesus auch ihnen. Das ist eine sehr ernste und auch bittere Wahrheit. Wer sich dem Licht verweigert, bleibt in der Dunkelheit. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Die Verurteilung durch Jesus. Man könnte sagen, ja, sie gehen offen auseinander, aber wer hinter die Kulissen blickt, sieht, die Konfrontation zwischen Jesus und den religiösen Führern endet eigentlich tragisch. Nachdem sie sich der Wahrheit verweigert haben, spricht Jesus nämlich ein Urteil über sie aus. In Vers 8 sagt er ja, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Es ist eine traurige Aussage, eine traurige Angelegenheit. Denn Jesus sagt damit im Grunde, ihr habt genug Licht bekommen. Ihr habt gesehen, ihr habt gehört und ihr habt auch erkannt. Und ihr habt euch dennoch gegen mich entschieden. Ihr bekommt deshalb kein weiteres Licht, es ist vorbei. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kapitel es steht, aber wir wissen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt Jesus nicht mehr zu den Führern offen gesprochen hat, sondern nur noch in Gleichnissen. Während Jesus weiterhin das Volk lehrt und ihnen das Evangelium bringt, hat er diesen religiösen Führern nichts mehr zu sagen. Sie hatten den Zugang zur Wahrheit. Sie kannten den Dienst des Johannes. Sie wussten, dass Jesus wie Johannes beansprucht hat, von Gott gesandt zu sein. Und Johannes und Jesus, sie waren untrennbar miteinander verbunden, aber sie lehnten beide ab. Jesus wirft jetzt keine Perlen mehr vor die Säue, denn sie haben das Licht bewusst abgelehnt und es gibt keinen Grund, ihnen noch mehr zu geben. Das ist Gericht über die religiöse Elite Israels. Nicht, weil sie nicht wussten, sondern weil sie nicht glauben wollten. Sie hatten sich gegen das Licht entschieden. Und nun verschließt sich das Licht der Welt vor ihnen. Und das sollte auch für uns eine ernste Warnung sein. Denn wer die Wahrheit gehört hat und sich ganz bewusst gegen Jesus stellt, wer das Licht kennenlernt und es dann dennoch ablehnt, der verwirkt sich den Zugang zur Wahrheit. Jesus lässt sich nicht auf oberflächliche Spielchen ein, er sieht das Herz. Und wenn sich das Herz gegenüber dem Reden Gottes verhärtet, bleibt nur noch Schweigen. Wir finden das später in Lukas 22, Vers 68. Jesus steht vor dem Hohen Rat und da steht: Und als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes dazu, die Hohepriester und Schriftgelehrte, und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie sprachen: Bist du der Christus, so sage es uns. Er sprach aber zu ihnen: Sage ich's euch, so glaubt ihr's nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Er hat sie gefragt, sie haben nicht geantwortet. Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen: Ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen: Was bedürfen wir noch eines Zeugnisses? Wir haben es selbst gehört aus seinem Munde. Dieser Vers schließt dann diese Szene vor dem Hohen Rat ab. Jesus bestätigt seine Göttlichkeit und ihnen dient es als Grundlage zur Verurteilung. Was soll Jesus noch sagen? Alles, was für sie übrig bleibt, ist Gericht. Es bringt nichts, ihnen noch mehr zu sagen. Ihr Unglaube ist so festgefahren und ihre Herzen sind einfach nur verhärtet. Jesus stand noch vor einem anderen Menschen. In Lukas 23, Verse 8 bis 9, begegnen wir demselben Jesus, der schweigt. Da steht: Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus sah, denn er hatte lange gewünscht, ihn zu sehen, weil er viel von ihm gehört hatte und hoffte, ein Zeichen von ihm zu sehen. Und er befragte ihn mit vielen Worten, aber Jesus antwortete ihm nichts. Jesus steht vor Herodes. Das war ein Mann mit Einfluss, Macht, Stolz. Herodes hatte viel von ihm gehört, er war neugierig, vielleicht sogar fasziniert von Jesus, aber nicht, weil er die Wahrheit suchte. Er wollte ein Zeichen sehen, eine Show, ein Wunder. Aber Jesus schweigt, es gab keine Antwort, nur noch Gericht für Herodes. Er hatte seine Chance gehabt, denn Johannes der Täufer hatte zu ihm gesprochen, er hatte ihn gehört und ihn getötet. Jetzt steht er dem Sohn Gottes gegenüber und Jesus schweigt. Und das ist das, was Gott tut, wenn Menschen immer und immer wieder das Licht ablehnen. Schon in 1. Mose 6, Vers 3 sagt Gott, mein Geist soll nicht ewig mit dem Menschen richten. Das heißt, es gibt ein Ende der Geduld Gottes. Nehemia beschreibt den Zustand des Volkes so in Kapitel 9, Vers 30. Du hattest viele Jahre Geduld mit ihnen und du hast sie durch deinen Geist, durch deine Propheten gewarnt, aber sie hörten nicht. Darum gabst du sie in die Hand der Völker des Landes. Gott warnt, Gott ruft, Gott wirbt um dich. Aber wenn der Mensch nicht hört, kommt irgendwann der Moment, wo Gott sagt, ich habe dir nichts mehr zu sagen. Jesaja 63, Vers 10 bringt es auf den Punkt. Sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Darum wurde er ihnen zum Feind und kämpfte gegen sie. Jeremia 11, 7 bis 11 zeigt dieselbe Linie. Ich habe eure Väter ernstlich gewarnt. Hört auf meine Stimme. Doch sie hörten nicht. Darum spricht der Herr, siehe, ich bringe Unheil über sie. Und wenn sie zu mir schreien, werde ich nicht auf sie hören. Und dann haben wir vor, ich glaube, 2 Wochen Jesus selbst gesehen, wie er über Jerusalem weint und sagt, wenn doch auch du erkannt hättest an diesem Tag, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Jesus, das Licht war da, die Wahrheit war da, die Einleitung war da, aber sie wollten nicht. Und so wurde es vor ihnen verborgen. Aber es gibt Hoffnung, denn nach Pfingsten, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, wird das Evangelium weiter verkündigt. Das Volk bekommt wieder die Gelegenheit zu glauben. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass an Pfingsten Tausende zum Glauben an ihn kommen. Die Gnade bleibt nämlich offen für die, die hören wollen. Für die religiösen Führer ist es vorbei. Sie haben sich bewusst gegen das Licht entschieden. Und selbst als Jesus aufersteht, glauben sie immer noch nicht. Stattdessen haben sie eine Lüge erfunden, dass Jesu Leichnam gestohlen wurde, um die Wahrheit zu vertuschen. So groß uns die Gnade auch hier in der Gemeinde ist, müssen wir doch auch etwas anderes betonen. Es gibt Gericht. Nicht, weil Gott nicht gnädig zu uns mehr wäre, sondern weil der Mensch sich der Gnade verschließt, weil er sein Herz verhärtet. Und wenn der Mensch diese gute Botschaft ablehnt, dann kommt irgendwann der Moment, wo auch Gott schweigt. Es kann sein, dass heute Morgen jemand unter uns ist, der dem Volk gleicht, der dem Herrn die Hand entgegenstreckt. Noch ruft der Herr dich, noch wartet er auf dich, noch ist Gnadenzeit. Aber es gibt vielleicht auch solche Menschen, die ihr auch kennt, die wie die geistlichen Führer sind, die alles, was sie hören, ablehnen und nur sich selbst als eigene Autorität anerkennen wollen. Für diejenigen Menschen schließt sich irgendwann die Tür, nicht weil der Herr nicht retten möchte, sondern weil sie nicht mehr hören wollen, weil ihr Herz schon so hart geworden ist, weil sie das Licht gesehen haben, aber sich für die Dunkelheit in ihrem Herzen entschieden haben. Die Frage ist, wie oft kann man das Evangelium hören und es immer wieder ablehnen, bevor der Herr sagt, ich habe dir nichts mehr zu sagen. Das soll keine Drohung sein, keine Angstmacherei, sondern es ist ein Ruf zur Umkehr. Kehr um! Es ist ein Ruf zur Entscheidung für Jesus Christus. Ein Ruf, lass dich retten von ihm. Lass es nicht so weit kommen, dass auch du Gericht erfahren musst. Amen.